heute im Dialog. Michael Kohns mit Dr. Christian Dorf.
Sie sind 1953 in Goslar geboren, haben eine Ausbildung als Masseur und Bademeister gemacht, sehr viel Tennistraining gegeben und dann von 1979 bis 1985 Medizin studiert, waren mehrfach Stationsarzt an verschiedenen psychosomatischen Kliniken und haben 1994 hier die Fachklinik aufgebaut in Scheidegg im Allgäu. Ich freue mich sehr, mit Ihnen unterhalten zu können, Professor Dr. Med. Christian Dox.
Herzlich willkommen, Herr Kohn.
In der Sendung sind, weil wir wollen über etwas sprechen, was in aller Munde ist im Augenblick. Mit Erschöpfung ist es unzureichend erklärt. Man sagt gerne Burnout, ein schönes Modewort. Wir sind gar nicht umsonst hier in einer angeblichen Folterkammer, da wo Sport gemacht wird, weil es etwas damit zu tun hat, zwischen Entspannung und Spannung wechseln zu können. Sie haben selber sehr viel Sport gemacht. Warum ist das eine vielleicht auch aus dem Sport entliehene Idee?
Also einmal ist Sport natürlich gut, weil er Botenstoffe bildet. Insofern ist es wichtig, gerade für Patienten, die Burnout haben, weil die eine Verminderung der Botenstoffe haben, dass sie über den Sport wieder Endorphine bilden. Endorphine sind die Botenstoffe, die euphorisieren, und das ist ein wichtiger Aspekt. Das andere ist, dass gerade Burnout-Patienten lernen müssen, dass sie sich zwar über den Sport stabilisieren können, aber wichtig ist, nach dem Sport zu entspannen, auch zu lernen, dass der Körper Pause braucht. Genauso wie unser Gehirn auch. Der Burnout-Patient hat eigentlich nie dem Gehirn die Möglichkeit gegeben, Pause zu machen. Und was noch wichtig ist beim Sport, ist, man lernt, Sport in Maßen zu machen. Sport ist nicht gut, wenn Sie halt immer auf Leistungssport gehen, sondern Sport ist gut, wenn Sie ihn entspannt machen und wenn Sie in Ruhe machen. Sobald der Leistungsaspekt reinkommt, wird Sport adrenerg. Und Adrenalin ist das Stresshormon, was Sie haben, und damit sportstressig. Das heißt, alles entspannt machen, das wäre das, was ein Burnout-Patient lernen muss.
Bevor wir ein bisschen mehr über Ihre Biografie sprechen, Patienten, die hier bei Ihnen in der Klinik sind, die Erschöpfungszustände haben, machen Sie die mit Sport noch erschöpfter?
Nein, die lernen zum Beispiel gerade Sport in Maßen zu machen, und die lernen halt Sport auch so zu machen, dass er langsam gemacht wird. Wir haben ja in unserer Gesellschaft ein eigenartiges Phänomen, dass wir denken, Schnelligkeit sei alles. Und umso schneller wir die Dinge machen, desto effektiver sei es. Und das ist falsch. Was wir lernen müssen, ist, das Gleiche anders zu machen. Das trifft im Sport zu. Zum Beispiel machen bei uns die Patienten auch Gruppen, wo sie langsam laufen, wo sie meditatives Gehen lernen und wo man einfach merkt, wenn du dir mehr Zeit lässt, bist du eigentlich viel kreativer.
Jetzt verstehen aber genau das viele wahrscheinlich falsch, die nämlich sich im Sport, also quasi in dem Hobby- oder Freizeitbereich, nun auch noch besonders anstrengen. Ja. Und es gibt ganz viele Manager, die glänzen durch ihre Marathonläufe, und da wird dann gleich die Zeit auch noch dahinter geschrieben. Ist das nicht die völlig falsche Richtung?
Das ist völlig falsch. Ja, das ist das, was man macht. Eben, man powert in der Arbeit, man powert im Sport, man versucht ansonsten auch noch zu poweren, immer oben auf zu sein. Und wir müssen wieder lernen, dass Mittelmaß gut ist. Was unsere Patienten lernen müssen, gut ist gut genug. Oder was man so in der Mode heute sagt, Downshifting. Du musst nicht jede Karriere machen und du musst lernen, das Gleiche anders zu machen.
Wenn man da sich nicht dran hält an diesen Satz oder an dieses Postulat, was passiert dann im Burnout mit dem Patienten?
Dann geht die Psyche kaputt. Wenn Sie die Psyche schlecht behandeln, geht sie kaputt. Wenn Sie den Körper schlecht behandeln, geht er auch kaputt. Und wenn Sie immer auf Vollgas fahren und wenn Sie sozusagen Ihr Gehirn überfordern und nie Pause machen, da kann man einfach sagen, die Seele kommt nicht nach, das Gefühl kommt nicht hinterher, und ein Gehirn schläft ja nie, ein Gehirn arbeitet immer. Wenn ein Gehirn nicht abschaltet, hat es irgendwann einen Kolbenfresser.
Wir müssen sprechen über dieses Modewort Burnout, denn das, habe ich eben gesagt, ist in aller Munde, und man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Krankheit an sich, sagen Sie als Psychiater, die gibt es ja eigentlich so gar nicht.
Ja, für uns Psychiater gibt es das nicht. Das ist sozusagen ein Symptomenkomplex. Und die eigentliche Krankheit heißt Depression, aber depressiv ist man nicht so gerne. Und was sehr anerkannt ist, ist, wenn man halt ausgebrannt ist, dann heißt das ja, ich habe mein Leben der Firma geopfert. Das ist quasi das Adelsprädikat des Managers. Und es hat auch noch so diesen feinen Aspekt, dass man sich beim Burnout eben vor allen Dingen auf die Arbeitswelt stürzt, was aus meiner Sicht falsch ist. Sondern der Aspekt geht viel weiter. Es geht um Werteveränderung, es geht um Lebensveränderung und nicht nur um Arbeitssysteme. Und es hört sich so nett an, wenn man einfach ausgebrannt ist.
Etwa so 2/3 der Deutschen sagen in Umfragen, ich fühle mich überfordert im Beruf vor allen Dingen, aber auch im privaten Bereich. Das ist ja eine riesige Krankheitswelle, die da auf uns zuläuft.
Das ist eine riesige Krankheitswelle, aber auch nur eine scheinbare Krankheitswelle, weil es eigentlich keine Krankheit ist. Weil wir zunächst mal sagen müssen, wir kommen in eine Welt fast hinein, wo jedes unangenehme Gefühl gleich als krank bezeichnet wird. Der Krankheitsbegriff wird inflationär verwendet. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht immer sagen, wenn jemand traurig ist, ist er gleich depressiv und wenn er fertig ist, ist er gleich ausgebrannt, sondern jeder von uns ist mal erschöpft, für jeden von uns ist es normal, einfach mal nicht mehr zu können, wir sind mal fertig, wir müssen auch mal Pause machen. Und das akzeptieren wir beim Körper und wir müssen lernen, dass wir das in der Psyche akzeptieren. Die Psyche muss mal Pause machen. Stellen Sie sich mal vor, glauben Sie, dass Sie mal irgendwann am Tag mal eine Viertelstunde nicht denken? Versuchen Sie das mal. Versuchen Sie mal, Ihr Hirn wirklich leer zu schalten. Dann werden Sie merken, das geht gar nicht. Das Hirn arbeitet Tag und Nacht. Und wenn wir keine Pause machen, ist es halt irgendwann kaputt.
Aristoteles hat mal gesagt, Muße ist die Schwester der Freiheit. Da hat man ein anderes Verständnis gehabt. Warum ist uns das in der, man sagt so schön, modernen Zivilisation abhanden gekommen?
Ja, weil wir einfach immer schneller werden. Wir haben die Schnelligkeit zum Symbol des Erfolgs gemacht. Und das hat vor 20 Jahren, ich mache ja auch Firmencoaching viel, vor 20 Jahren hat man die Idee entwickelt, dass alles, was schnell ist, auch gut ist. Wir müssen wieder lernen, was man langsam macht, kann viel besser sein. Ich brauche für die Kreativität brauche Zeit. Und sie nehmen ganz andere Dinge wahr, wenn sie halt Zeit haben. Und Aristoteles hat zu einer Zeit gelebt, da gab es noch keine Hochgeschwindigkeitszüge und keine Computer. Und ich weiß nicht, ob wir Menschen überhaupt für die Geschwindigkeit der Computer gemacht sind.
Ja, heißt das nicht, aber wir sind eigentlich schon überfordert?
Ja, wir sind überfordert, aber nur dann, wenn wir halt im privaten Bereich keine Inseln schaffen. Sie müssen erholen. Sie müssen im privaten Bereich, das ist eben das, worüber ich mich ärgere, dass man bei der Behandlung vom Burnout immer nur auf den Arbeitsbereich fokussiert. Sie müssen gucken, dass Sie im privaten Bereich entspannen, wenn Sie eine gute Familie haben, wenn Sie eine gute Beziehung haben, wenn Sie ein gutes Freizeitleben haben, dann können Sie noch so harte Arbeitsbedingungen aushalten, weil Sie kompensieren. Was wir heutzutage machen, wir arbeiten so viel, dass die Beziehungen kaputt gehen und dann dekompensieren wir halt irgendwann. Irgendwann ist das ganze System kaputt.
Aber wo kommt das her? Wir haben großartige Fortschritte in der Ökonomisierung. Also sagen wir mal, ein Auto vor 20 Jahren, das brauchte 50 Stunden, bis das zusammengebaut war. Inzwischen schafft man das in einem Bruchteil der Zeit. Etwa 15 Stunden. Das ist für die Ökonomie gut. Ist das auch für uns gut?
Nein, für uns ist es nicht mehr gut. Für uns ist es so, dass wir, und nicht alles, was ökonomisch ist, ist auch für den Menschen gut. Man sagt immer bei den Indianern, die Seele geht zu Fuß. Und bei der Geschwindigkeit, die wir heutzutage haben, kommt die Seele nicht mehr hinterher. Und ich habe die Patienten hier, die haben viel Erfolg gehabt, aber sie sind auf der Strecke geblieben emotional. Sie fühlen sich nicht mehr, sie haben keine Botenstoffe mehr, sie sind leer, sie sind ausgebrannt, sie können sich nicht mehr konzentrieren. Und eigentlich haben wir, muss man sagen, die Fähigkeit verloren, zufrieden zu sein. In dieser ganzen Geschwindigkeit kennen wir nicht mehr, das Gute ist nicht mehr gut genug.
Das ist auch eine Überlegung, ja, des Einzelnen, jedes Einzelnen, der überlegen muss, was ist ihm sein Leben wert und was ist ihm wert im Leben.
Ja. Das sind Erinnerungen von Toten. Das sind Patienten, die hier sozusagen nochmal ihrer Toten gedacht haben, weil wir uns im Leben ja auch keine Zeit für die Trauer nehmen. Also werden Sie auch feststellen, wenn Menschen heutzutage sterben, dann funktionieren die Angehörigen, dann organisiert man alles und dann geht's weiter. Und dann stellen wir mit einmal fest, wir haben Menschen überhaupt nicht betrauert. Und das, was wir hier in der Klinik machen, ist, wir holen die Trauer nach. Wie mit anderen Gefühlen auch. Wir rasen ja durchs Leben und haben gar keine Zeit für Gefühle. Und die meisten flüchten sich ja in Aktivitäten, um den Gefühlen auszuweichen. Das haben diese Menschen auch gemacht. Und hier haben sie dann gemerkt, wo sie Zeit haben, wie die Trauer hochkommt. Und dann haben sie nochmal das ritualisiert. Sie schreiben einen Abschiedsbrief nochmal und vergraben den auch hier und kommen nochmal an die Trauer ran. Weil man muss einfach sagen, verdrängte Gefühle machen krank.
Bevor wir zu dem Zeitfaktor kommen, es ist ja auch ein Verständnis des Lebens, was man besonders vollfüllen muss mit Dingen, mit Ereignissen, mit Erlebnissen, auch mit Leistung natürlich, ja. Was der moderne Mensch an Anspruch an sein eigenes Leben hat inzwischen.
Ja, das denken wir halt immer. Wir denken halt, wir müssen viel leisten und nur dann sein Leben lebenswert. Und was wir gar nicht merken, ist, dass wir gar keine Zeit mehr zum Leben haben. Wir machen das Leben so voll, dass wir nur noch funktionieren. Und das lernen wir ja von Kindheit an. Kinder verlieren ja ganz früh die Fähigkeit, einfach nur Gefühle zu haben. Einfach nur zu lachen, einfach nur zu weinen. Wenn sie als kleines Kind dann schreien, zuck, haben sie einen Schnuller drin und werden sofort beruhigt. Und wenn Kinder denken können, dann kriegen sie ihre Leitsätze von ihren Eltern mit. Und die Leitsätze heißen dann, du hast zu funktionieren, reiß dich zusammen. Und ein Mann weint nicht, das kennen wir alle. Oder die Schwaben sagen immer, was sollen denn die Nachbarn denken? Und diese Leitsätze beherrschen uns. Und Kant hat es mal sehr schön gesagt. Kant hat gesagt, der Mensch kommt nicht auf die Welt, um sein Leben zu genießen. Er kommt auf die Welt, um seine Pflicht zu tun. Und das haben wir Deutschen halt massiv umgesetzt. Wir Deutschen gehen halt auch mit den Gefühlen völlig anders um als Südländer. Und deswegen finden Sie auch in südlichen Ländern den Begriff Burnout eigentlich gar nicht. Obwohl die genauso viel arbeiten, Entschuldigung.
Wie gehen Sie denn selber mit so etwas um? Auch Sie haben einen Beruf, der sehr stark stresst. Sie haben mit vielen sehr, ja, ich sage mal, anstrengenden Patienten zu tun, die viel über sich und ihre Krankheit Ihnen erzählen. Das ist ein sehr starker, wahrscheinlich auch emotionaler Stress für Sie. Wie machen Sie das denn selber? Schalten Sie immer so in Phasen ab und sagen, jetzt will ich davon nichts mehr wissen? Wie kann man da als Psychiater mit umgehen?
Als Psychiater sollte man lernen, gut für sich zu sorgen. Und was zum Beispiel gut für mich sorgt, ist die Liebe. Ich bin total verliebt. Ich liebe auch meine Tochter und ich liebe meine Lebensgefährtin und ich verbringe viel Zeit mit denen. Ich nehme mir viel Zeit für Beziehung und ich nehme mir auch viel Zeit für mich. Und ich mache viel Sport. Und ich mache mir auch ein wichtiges soziales Netzwerk, in dem ich gut aufgehoben bin. Und ich habe die Priorität nicht nach oben geschoben. Ich hatte ja, wissen Sie, ich hatte so oft Karrierechancen, da hätte ich habilitieren können. Ich hätte noch viele andere Sachen machen können. Momentan bauen alle Kliniken Betten, weil das boomt ja. Burnout hat ja uns einen unheimlichen Boom beschert. Wir machen das nicht. Wir bleiben so, wie wir sind und wir könnten noch 100 Betten anbauen. Wir haben 9 Monate Wartezeit, aber wir bleiben bei dem, wie wir sind, weil wir sagen, wir wollen gut arbeiten und für uns in Ruhe arbeiten und nicht in diesem Tempo der Welt mitgehen.
Wann haben Sie das denn persönlich erfahren? Wann haben Sie denn sozusagen Ihr eigenes Burnout gemerkt oder zumindest Ansätze dazu gemerkt und dann gesagt, da muss ich jetzt umsteuern?
Das war im Jahr 2005, das war meine Scheidung und da habe ich gemerkt, dass ich von 56 Wochenenden im Jahr bei 26 Wochenenden auf Workshops war. Das heißt, ich habe Freitagabends hier die Klinik verlassen, bin irgendwo hingeflogen, habe ein Wochenende mit irgendwelchen Firmen und Managern gemacht. Und das muss ja dann bis Sonntagabend gehen, die müssen sich doch das Wochenende versäbeln. Und bin dann Montagmorgen wieder in die Klinik und habe ich gemerkt, wenn du das weitermachst, dann bist du fertig. Und dann kannst du anderen Menschen auch nichts beibringen. Das Entscheidende ist, ich finde, wir, wenn wir als Psychiater den Menschen beibringen wollen, dass sie keinen Burnout kriegen, dann müssen wir es auch vorleben. Und das hilft nicht, dass wir ein bisschen Qigong machen oder sonst was, sondern wir müssen andere Werte vorleben. Wir müssen den Leuten auch wieder beibringen, dass Zufriedenheit entstehen kann. Kann ich wirklich sagen, das ist mein Schutz vor Burnout. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich kann einfach, ja.
Haben Sie manchmal trotzdem das Gefühl, das hätte ich gerne noch gemacht oder dieses hätte ich noch gerne gemacht? Wir haben ja eben über Sport gesprochen. Auch im Sport ärgert man sich doch immer wieder. Der Ball ist jetzt ins Netz gegangen, Sie als Tennisspieler. Ja. Oder in einem anderen Sport hat man das Ziel nicht erreicht, was man erreichen wollte. Das führt ja auch zu Frustration. Manchmal ist das nicht nur Ärgern.
Da kann man es gleich konkret sagen. Ich ärgere mich nicht über den Ball, der nicht rübergegangen ist, sondern ich freue mich über die 30, die rübergegangen sind. Also das ist ein anderer Ansatz. Ich freue mich in meinem Leben und das versuche ich auch den Patienten beizubringen. Wir arbeiten hier ressourcen- und lösungsorientiert. Das heißt, wir sind froh über das, was ist, statt endlich ewig zu bemängeln, was wir nicht haben.
Ja, aber kann das immer funktionieren? In jeder Situation sagen Sie, da ist mir jetzt was runtergefallen, das Gute ist, es ist kaputt.
Es ist nicht gut, dass es kaputt ist, aber ich habe ja noch 3 andere. Also wenn irgendwas runterfällt oder sonst was, besinne ich mich auf das, was sozusagen noch kaputt gehen kann und bleibe nicht bei dem. Wissen Sie, das ist ja das Irre. Wir werden ja von Kindheit an defizitär erzogen. Wir achten ja immer nur auf Defizite. Wir achten immer nur auf das, was nicht funktioniert. Und das ist das, was in den Firmen auch falsch ist, als Mentalität. Dass in den Firmen nur darauf geachtet wird, wenn etwas nicht geht, wenn etwas nicht gut ist. Wir müssen auf das achten, was gut ist. Und wir müssen auf das achten, wann werden wir aufmerksam auf unseren Körper, wenn er krank wird. Ja? Und dann wäre es halt schön, wenn der Körper krank ist, dann achten wir auf die kranke Leber, auf die Schmerzen, die wir haben oder so. Aber es wäre total schön, wenn wir darauf achten würden. Ich würde morgens aufstehen und sagen, hey, super, meine Arme funktionieren, meine Beine funktionieren. Und dann zum Schluss merke ich, die Leber tut ein bisschen weh.
Aber das, was derjenige macht, der in der Gesellschaft anerkannt ist, ist, der geht zum Arzt, lässt reparieren und fängt ganz schnell wieder an. Der ist nach 2 Tagen wieder draußen, in Anführungsstrichen, und will sofort wieder an die Werkbank beziehungsweise auf den Chefsessel zurück. Das ist doch genau die falsche Ideologie. Ja. Warum funktioniert das denn auch aus Sicht der Gesundheitsverantwortlichen nicht richtig? Die reparieren ja nur. Sie sind Psychiater, sie haben beide Sichten. Ja. Sowohl die Sicht auf die Seele als auch auf den Körper. Ja. Warum ist das in der Gesundheit auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern überhaupt nicht berücksichtigt?
Weil man nicht langfristig denkt, sondern man denkt nur kurzfristig mit dem Reparaturgedanken und weil immer im Vordergrund steht, wir wollen wieder funktionieren. Die Patienten wollen das ja auch. Die Patienten wollen in kurzer Zeit repariert werden und dann wieder funktionieren. Und wenn die nicht begreifen, das ist beim Burnout ganz wichtig, wenn man nicht begreift, dass man sein Leben verändern muss, dann kann man nicht gesund werden. Wenn man nicht begreift, dass das Lächeln in den Augen eines Kindes mehr wert ist als 5.000 Euro auf dem Konto und wenn man nicht begreift, dass die Geschwindigkeit nicht alles ist und dass Erfolg haben nicht im Geld besteht, sondern wenn man sich an solche alten Dinge erinnern kann, wie Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Wärme, nach Aufgehobensein, nach Herzlichkeit. Wir rennen alle dem falschen Mammon hinterher. Das ist jetzt keine Predigt, sondern es ist wirklich so etwas, dass wir wach werden müssen und müssen sagen, wir haben die Fähigkeit wirklich verloren, zufrieden zu sein, zu sagen, genug ist genug.
Was sagen Sie denn Ihrer Tochter, wenn die sagt, ich will da eigentlich noch ein bisschen besser werden in der einen Sache oder ich will das erreichen? Sagen Sie auch, vorsichtig, ja, pass mal auf.
Mach langsam. Die macht auch langsam. Und das finde ich auch gut, dass sie halt einfach verstanden hat, dass die Geschwindigkeit, es war doch ein Irrsinn, dass wir das Abitur in 12 Jahren machen müssen jetzt. Ja, jetzt sind wir noch schneller. Und wenn's nach mir gehen würde, würde ich nicht einen Bahnhof bauen, der 20 Minuten mehr Zeit bringt, wie jetzt in Stuttgart, sondern ich würde einen Bahnhof bauen, der 2 Stunden länger braucht. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, um zu fühlen, wir brauchen Zeit, um zu leben, wir können nicht nur immer nur funktionieren und vor allen Dingen hält es das Gehirn nicht durch. Was uns klar werden muss, ist, wir werden wirklich krank, weil die Psyche zu kurz kommt und das Gehirn hat die Kapazität nicht dafür.
Haben Sie den Eindruck, dass das in den letzten Jahren bei Ihnen auch hier in der Klinik zu beobachten ist?
Ja, was ich beobachten kann, ist, dass die Menschen wirklich die Werte verloren haben, dass das Internet eine wichtige Rolle spielt, dass wir im Internet nicht mehr zufrieden sind, denken, wir können immer noch was billiger bekommen, wir können vielleicht immer noch einen anderen Partner kennenlernen. Sie sehen, dass die Scheidungsraten sich ins ältere Drittel verschieben. Und warum? Weil Leute noch mit 50 heutzutage oder 60 im Internet noch Partner finden können. Da gibt es noch die Medikamente dazu. Wir dopen uns ja auch fürs Bett. Wir dopen das Gehirn inzwischen. Wir dopen uns fürs Bett, damit wir da noch leistungsfähig sind. Und dann versuchen wir noch alles, was an Gefühlen negativ ist, wegzuschieben.
Aber wie kommt es denn zu dieser merkwürdigen Entwicklung, dass wir auf der einen Seite so lange leben wie noch nie und auf der anderen Seite versuchen, den letzten Rest an Beschleunigung noch zu erreichen?
Da hat Voltaire schon eine gute Antwort drauf gegeben. Voltaire hat gesagt, in der ersten Hälfte unseres Lebens ruinieren wir unsere Gesundheit, um an Geld zu kommen. Und in der zweiten Hälfte unseres Lebens geben wir unser Geld aus, um unsere Gesundheit wieder zu bekommen. Und das ist, dass wir leben zwar länger, aber die Frage, ob wir wirklich leben, die sollten wir mal dahingestellt lassen.
Aber was ist denn für Sie Leben? Also Sie haben ja gerade von Ihrer Scheidung gesprochen, offenbar Fehler gemacht, die dann auch nicht revidierbar waren in der Form. Ja. Wie sollte man denn an so ein Leben rangehen?
Also für mich war es wichtig, einen radikalen Wandel im Kopf zu bekommen, dass man fängt ja an zu schweben, wenn sie so viel Erfolg haben und noch, dann wird man ja so ein bisschen weitergereicht. Das tut dem Narzissmus natürlich gut und dann hat man einmal das Gefühl, Geld und Erfolg ist alles. Und dann war es für mich wichtig, diese Bremse, dass ich auch wach geworden bin durch die Trennung und dann zu sehen, dass mir das Leben wegläuft. Dass ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht mehr, wo die Wochen sind, ich weiß nicht mehr, wo die Tage sind. Und ich habe gemerkt einfach, ich existiere eigentlich nicht mehr. Und das hat dann für mich so dazu geführt, dass ich alles abgesagt habe. Ab 2005 habe ich sozusagen alle Verpflichtungen geköpft, obwohl ich eigentlich auf einem guten Trip war.
Aber wie kann denn jemand, der diese Erfahrung nicht macht, ein solch einschneidendes Erlebnis haben, dass er sagt, jetzt muss ich mein Leben verändern? Es gibt ja diese wunderbaren Bücher, die Ratgeber, die sagen, wir erklären dir, wie du von morgen an besser, gesünder lebst, effektiver lebst natürlich auch. Die gibt es auch, diese Ratgeber. Ja. Man muss ja nicht jedem wünschen, dass er eine Scheidung hat, damit er das versteht.
Nein, du musst nicht die Scheidung haben, aber du musst, wenn du schon mal einfach, wenn man sieht, ich habe so viele, ich mache ja viele Paargespräche und Familiengespräche. Und dann sagen natürlich hier, gerade die Männer sagen dann, ja, als erstes kommt die Familie. Und dann frage ich, wie lange arbeiten Sie? Was machen Sie dann noch? Was machen Sie? Dann sehen Sie mit einmal, von den 24 Stunden sind vielleicht 2 Stunden bei der Familie. Dann ist es eine Lüge. Und das Schlimme ist, dass wir halt nicht wach werden. Wir Menschen sind so angelegt, wir brauchen immer erst einen Knüppel zwischen die Ohren, bis wir wach werden. Wir müssen krank werden, bis wir begreifen, was Gesundheit ist. Wir müssen uns trennen, bis wir begreifen, was Beziehung ist. Unsere Kinder müssen uns fremd werden. Und dann sehen wir es oft auch noch nicht. Ich habe Beispiele, wo ich wirklich einfach denke, uns ist die Menschlichkeit einfach entlaufen. Wir haben die Menschlichkeit verloren.
Ja? Wie ist das denn gekommen? Was ist denn die Ursache dafür? Viele sagen, es ist die Ökonomisierung unserer Welt. Also wir sehen alles nur noch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Wirtschaft bedeutet schnell produzieren, viel konsumieren. Das ist aber sicherlich nur der eine Faktor. Der andere Faktor ist, wir sind doch auch irgendwo mit dem, was wir im Leben machen, nicht mehr zufrieden. Ja. So toll wir auch immer sind.
Es ist nie gut genug, das kennen Sie vielleicht auch. Man denkt dann so, wenn du Abitur hast, dann ist gut. Und dann kommt das Nächste und dann das Nächste. Und du kommst nie an diesen Punkt, wo du halt mal sagst, und jetzt ist genug. Sondern du wirst immer weiter und immer weiter. Und ich denke, es hängt damit zusammen, dass wir durch die elektronischen Medien, die wir heutzutage haben, eine irrsinnige Geschwindigkeit entwickelt haben, sodass wir halt immer noch denken, es könnte noch was anderes geben. Sehen Sie, früher, als entscheidend die Leute gelebt haben, die hatten den Nachbarn und haben sich an Nachbarn orientiert. Und haben gesagt, der Nachbar lebt wie ich, dann waren sie zufrieden. Heute sehen Sie in den Medien, du könntest noch das haben, du könntest noch jenes haben. Und das produziert Unzufriedenheit. Und so kommen wir eigentlich nie bei uns an und denken, wir müssen weitermachen. Und das ist auch das, was das Burnout erzeugt. Dass die Burnout-Patienten nie den Punkt erreichen, wo es genug ist. Man braucht ja auch eine perfekte Persönlichkeitsstruktur dazu. Das heißt, was sie finden bei den Burnout-Patienten ist immer, dass die Leute zum Perfektionismus neigen und dass es nie gut genug ist alles. Und da müssen wir wieder zurückbremsen und einfach sagen, wow, so kann es auch sein. Und vor allen Dingen wieder entdecken, dass es noch andere Dinge gibt.
Wie viele von den Patienten, die über eine solche Einstellung verfügt und denen Sie ein bisschen der Geschwindigkeit nehmen, die sich versuchen zur Einsicht zu bringen über ihr Leben, ist denn in der Lage, tatsächlich auf die Bremse zu treten?
Also man kann vielleicht sagen, dass ich denke, es gibt so 50%, die es ernsthaft begreifen. Und die es versuchen. Nur das Schwierige ist, wenn sie nach Hause kommen, die anderen laufen ja alle weiter. Das heißt, es ist total leicht, in so einer Klinik ist es leicht, Erkenntnisse zu haben und sich zu verändern. Nur wenn sie wieder rauskommen, ist es sehr, sehr schwer, wenn man mit einem mal sagt, nein, ich will es anders machen. Wir haben dafür was ganz Gutes entwickelt. Wir haben so eine Internetbetreuung entwickelt. Das heißt, dass wir die Leute per Internet weiter betreuen nach der Entlassung, um es ihnen leichter zu machen, wieder in den Rhythmus zu finden. Also, und auch wieder den Rhythmus weiterzugeben. Draußen lachen sie ja, wenn sie das sagen. Aber der wesentliche Punkt liegt noch woanders. Der wesentliche Punkt liegt daran, dass wir halt eben oft gar nicht mehr spüren, was unsere Seele braucht. Und wir wundern uns, dass sie krank wird, wenn wir sie schlecht behandeln. Und wann haben wir denn mal Zeit? Wann nehmen wir uns denn mal Zeit und sagen, was brauche ich denn wirklich? Wir sind entweder immer für andere da oder wir sind für den Erfolg da, aber wir gucken überhaupt nicht hin, was ich brauche.
Ja? Über die Seele wollen wir jetzt gleich sprechen, denn das ist ja das eigentliche Ziel, die Seele wieder gesunden zu lassen. Ja, wir wollen über die Seele sprechen. Wir sind jetzt auf einem sogenannten Skywalk. Da sollen also die Menschen den Überblick wieder bekommen. Nicht nur über die Landschaft, sondern vielleicht auch ein bisschen reflektieren über sich. Diejenigen, die zu Ihnen kommen, die haben Verwundungen, eine beschädigte Seele. Was machen Sie mit denen?
Naja, das ist ein ganz gutes Bild hier. Die haben den Überblick verloren insgesamt. Und was machen wir mit denen? Wir versuchen auf der einen Seite halt, ja, wenn Sie so wollen, den organischen Teil wiederherzustellen. Das bedeutet eben, die Botenstoffe, die im Gehirn fehlen, zu ersetzen bzw. aufzufüllen. Und das andere ist, dass wir versuchen halt, sie wieder zur Ruhe zu bringen und sie an ihre Gefühle zu bringen, sodass die Seele heilen kann. Weil die Seele kann nur heilen, wenn sie sich spüren kann. Und rein organisch gesehen ist das das sogenannte limbische System.
Kommen aber Menschen zu Ihnen, die vorher unter einem großen Stress standen oder die sehr traurig waren, die depressiv waren. Und denen sagen Sie jetzt erstmal runterfahren, ruhig werden, dann kommen ja wahrscheinlich aus deren Innersten noch mehr Sachen raus.
Ja, also erstmal, man sagt so eine Grundregel, wenn man 6 Wochen Behandlung hat, geht es 2 Wochen bergab, 2 Wochen ist man unten und dann geht es wieder 2 Wochen bergauf. Aber man braucht die ersten 2 Wochen, wenn die Menschen sich klar werden, was ihnen alles gefehlt hat im Leben, was sie falsch gemacht haben, was auch nicht mehr zurückzudrehen ist, dann ist es natürlich zunächst mal was die Wunden wieder aufreißt. Weil wichtig ist, dass man nicht die Wunden von früher aufreißt, sondern dass man in der Gegenwart bleibt. Also es bringt wenig, darüber nachzudenken, was die Eltern falsch gemacht haben, sondern es ist wichtig zu gucken, wie lebe ich, was habe ich in den letzten Jahren getan, damit meine Psyche kaputt gegangen ist. Und was muss ich verändern? Also der Schwerpunkt der Therapie liegt in dem, was ich in Zukunft verändern muss. Nicht, was in der Vergangenheit passiert ist.
Ist dieses Problem größer geworden, mit dem eigenen Leben zurechtzukommen oder das eigene Leben so zu gestalten, dass man spricht jetzt immer von diesem Glücklichsein, von dem Glück, was man erreichen soll, das Glück des Lebens zu erreichen?
Ich glaube, das ist auch wieder sowas, dass man sich schon wieder unter Druck setzt und sagt, wir müssen glücklich sein, wir müssen alle zufrieden sein. Also ich glaube, es ist sehr viel verlangt vom Leben, wenn man denkt, man muss glücklich sein. Sondern es ist schon ein großes Ziel, zufrieden zu sein und zu erkennen, dass das, was ich habe, was Gutes ist. Wir müssen da einfach mal sehen, auch obwohl wir in Deutschland das Burnout-Phänomen nur für uns haben, geht es kaum einem Land so gut wie uns. Und wir haben keine Katastrophen, wir haben keine Erdbeben, wir haben keine Dinge, die uns ernsthaft belasten. Also wir könnten eigentlich gut leben. Es fehlt uns nur die Fähigkeit, es anzunehmen.
Ja, was machen wir denn falsch? Und ist das ein typisch deutsches Phänomen?
Wir machen uns unzufrieden, weil wir immer noch mehr erwarten vom Leben und weil wir einfach nicht damit zufrieden sein können, das, was wir haben. Und was wir falsch machen, ist, dass wir den falschen Werten nachrennen, dass wir den falschen Ideen nachrennen, dass wir denken, es muss immer mehr sein. Dass Sie, wenn Sie heute irgendwo in der Firma arbeiten, dann sind die guten Werte, die Sie letztes Jahr gemacht haben, werden als Zielvorgabe fürs nächste Jahr gemacht und es soll immer weiter und immer weiter geben. Es gibt ja diese schöne Geschichte von dem spanischen Fischer am Strand, der da sitzt und rausschaut und dann von einem deutschen Touristen überredet werden soll, immer weiter und immer weiter zu machen. Zum Schluss sagt er, ja, was und dann? Und dann sagt der Fischer, sagt der Deutsche auch, ja, ich weiß auch nicht, was und dann. Sagt der Fischer, ja, was dann? Er sagt der Deutsche, ja, dann kannst du am Strand sitzen, Zigarette rauchen. Sagt er, das mache ich doch jetzt auch schon. Und dass wir das nicht lernen, dass wir sehen, welche wesentlichen, dass Gesundheit zum Beispiel ein unschätzbarer Wert ist. Das merken wir wirklich erst dann, wenn uns jetzt jemand anruft hier und Sie erfahren, dass jemand, den Sie lieben, verunglückt ist, dann verändert sich all Ihre Werte. Dann ist alles, was eben noch wichtig war, dass die ganze Sendung jetzt völlig unwichtig ist, sondern Sie sagen einfach nur, ich möchte, dass dieser Mensch, Sie würden hier oben von der Brücke runterlaufen und würden sagen, ich möchte, dass dieser Mensch wieder gesund wird, den ich liebe. Aber solange der gesund ist, solange machen wir uns diese Gedanken nicht.
Aber ich habe eben auch gefragt, ist das ein deutsches Phänomen?
Ja, es ist ein deutsches Phänomen, kann man sagen. Also
Sie haben in Frankreich gearbeitet, ja. In der Schweiz gearbeitet. Gehen andere Länder, andere Mentalitäten damit besser um?
Ja, schauen Sie doch mal nach Kuba, wie die Menschen in Kuba, wie arm die sind und welche Lebenslust und Lebensfreude die ausstrahlen. Und wir wissen ja auch von der Hirnforschung, dass eben südliche Länder auch im Hirn schon anders verschaltet sind. Die sind sozial kompetitiv, also sie sind emotional intelligenter. Sie gehen mit ihren Gefühlen besser um und das macht die Lebensfreude aus.
Da müssen wir denn jetzt erstmal arm werden, um wieder glücklich zu werden?
Das stimmt, ja. Ich glaube, das wäre sowas. Ich glaube, es muss erst wieder was passieren in diesem Leben, damit wir wieder begreifen, was wirklich Leben und was gutes Leben wirklich in Wirklichkeit ist. Ich glaube, es muss uns wieder schlechter gehen, dass wir die wirklichen Werte wieder erkennen.
Jetzt sagen Sie aus der eigenen Biografie heraus, ich habe irgendwann einen Punkt gehabt, an dem ich das eingesehen habe, dass sich da was verändern muss bei mir, ja, und in meinem Leben. Wie können Sie das Menschen, Ihren Patienten vermitteln? Sagen Sie, ich habe da selber eine Erfahrung gemacht, ich kann Ihnen das vermitteln, oder ist das ein Prozess, den nicht jeder selber erkennen muss?
Also ich glaube, ich kann es deswegen gut vermitteln, weil ich es selbst erlebt habe. Und für Patienten sind sie nur authentisch, wenn die auch merken, da redet nicht jemand von der Theorie, sondern der weiß auch, was er gemacht hat. Und in meinem Beruf hilft es mir sehr, dass ich auch, sagen wir mal, eine sehr schwierige Kindheit, sehr schwere Dinge im Leben erlebt habe. Und das vermittelt die Authentizität. Und dass ich jetzt eben auch weiß, wie es ist, sich kaputt zu machen und dass ich den Schritt für mich geschafft habe, es zu verändern, das macht die Glaubhaftigkeit
aus. Aber war nicht diese schwierige Kindheit bei Ihnen eine Möglichkeit, diese Motivation zu entwickeln, da will ich raus, ich will was Positives schaffen? Ja. Hat Ihnen das nicht Dynamik auch gegeben?
Ja, und das hat mir Dynamik gegeben.
Aber
weil
zu
ich,
viel.
Zu viel, ja. Genau, und das ist zu viel. Also gleich kann man es so sagen, die Dosis macht es. Das alles ist gut, wenn Sie Leistung wollen, wenn Sie funktionieren, ist alles gut, aber eben Sie müssen die richtige Dosis, dieses Work-Life-Balance, aber das ist halt eben auch der falsche Begriff, weil es nicht den Bereich erfasst, den wir wirklich im Privatleben brauchen.
Wenn Sie aber selber sagen, ich habe diese Erfahrungen gemacht oder bestimmte Erfahrungen gemacht, die wichtig für mich sind,
ja.
Was ist dann das, was Sie anders machen, vielleicht in der Therapie, dort bei Ihnen, wo Sie behandeln, als andere?
Oder machen wir sehr viel anders. Zum Beispiel, dass wir auch Wert legen auf die persönliche Beziehung, dass bei uns die Patienten den Therapeuten wählen können, weil die Basis einer guten Therapie ist nun mal die persönliche Beziehung. Dass wir sehr daran arbeiten, Gefühle herauszuarbeiten und dass wir nicht so konkret an Symptomen bleiben. Also Sie wissen vielleicht, viele Kliniken arbeiten sehr symptomenkonzentriert oder inzwischen auch sogar Berufsfelder orientiert. Und ich finde es wichtig, dass man nicht vergisst, dass es um Menschen geht.
Also diejenigen, die zu Ihnen kommen und schon fast von der Firma geschickt werden, im Sinne von, bring uns den wieder in Ordnung, denen sagen Sie wahrscheinlich zuerst einmal, bring mal dein Privatleben in Ordnung.
Ja, und bring erstmal dich selbst in Ordnung. Und nur wer sozusagen privat ausgependelt ist, der kann auch wirklich Leistung bringen. Das müssen Firmen auch verstehen. Nur wenn Menschen, also jeder nimmt sein Privatleben mit in die Firma und die Firma mit nach Hause. Diese alte Idee, dass man sagt, man kann das trennen, das kann man vergessen. Sie bringen beides miteinander und nur wer wirklich privat austariert ist, ist auch in der Lage, Leistung zu bringen. Das muss man verstehen.
Was würden Sie denn empfehlen, dem Einzelnen, der jetzt das Gefühl hat, ich komme in eine solche Situation und das sind ja, wir haben davon gesprochen, 2/3 der Bevölkerung, nun muss man das nicht unbedingt so hoch anrechnen, aber sagen wir mal, es gibt einen Großteil von Menschen, die sich letztendlich beruflich und privat überfordert fühlen.
Ja. Was ich denen raten würde, dem würde ich raten, dass sie sich mal Zeit für sich nehmen, dass sie mal Pause machen und dass sie mal auch schauen, dass sie nur Zeit für sich machen. Die meisten machen das ja so, entweder haben sie Zeit für die Arbeit, für die Familie und für die Kinder, aber sie nehmen sich nicht Zeit für sich. Und denen würde ich mal wünschen, dass sie einfach die Ruhe haben, um in sich hineinzufühlen und Gedanken abzuschalten und wirklich mal zu ihren Bedürfnissen hinzuspüren, um das, was sie wirklich brauchen. Und da ist Zeit nun mal ein wichtiger Faktor. Wenn Sie sich keine Zeit nehmen, wer nicht Zeit nimmt, kann ich spüren.
Ich habe gesagt, Sie sind 1953 geboren. Wenn Sie jetzt diese Jahre zurückschauen, was haben Sie da richtig und was haben Sie falsch gemacht?
Ich habe mir die falschen Eltern ausgesucht, das könnte ich sagen. Aber was ich sehr falsch gemacht habe, ich glaube, ich habe viel zu viel funktioniert früher. Und ich habe viel zu wenig mir Zeit genommen für die Dinge, für mich. Ich habe immer nur auf Leistung trainiert und das war im Nachhinein, das sehe ich heute ein falsch. Und heute lebe ich auch ganz anders. Heute nehme ich mir viel Zeit, auch vor allen Dingen für die Beziehung. Und das tut mir ausgesprochen gut.
Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Bitteschön.
War sehr interessant und auch sehr lehrreich. Dankeschön.
Dankeschön.